Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 22. November einführen. Auf dem Programm stehen die 4. Sinfonie von Sir James Macmillan, Composer in Residence in dieser Saison, und die Planeten von Gustav Holst. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Sir Donald Ronicles. Es singt der Philharmonische Chor Dresden. Schottland hat sich gegenüber England immer eine gewisse kulturelle Selbstständigkeit bewahren können, auch nachdem die politische Selbstständigkeit verloren gegangen war oder zumindest nur noch teilweise existiert. Und die schottische Musik hat also ihre ganz eigene Geschichte, die auch schon sehr früh beginnt. Die überschneidet sich dann natürlich teilweise mit dem Musikgeschehen im restlichen Europa, aber hat eben auch ihren besonderen Charakter bewahrt. Das lässt sich bis heute spüren, etwa an den Werken von James Macmillan, der wahrscheinlich der bedeutendste lebende schottische Komponist ist. Er schrieb seine 4. Sinfonie zum 60. Geburtstag von Sir Donald Ronicles, dem neuen Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie. Und diese 4. Sinfonie zeigt noch ganz stark ein anderes Element, was die Musik von Macmillan auszeichnet und was man in gewisser Weise auch mit Schottland in Verbindung bringen kann. Es ist nämlich eine sehr stark katholisch geprägte Musik. Schottland ist ja lange katholisch geblieben. Es gab den großen Streit zwischen Maria der Katholischen und der Königin Elisabeth in England, der ja bekanntlich dann so ausging, dass dann doch der Katholizismus zurückgedrängt wurde. Es gab teilweise sogar Katholikenverfolgungen. Das hat aber nicht gehindert, dass der Katholizismus vor allen Dingen in den Kreisen, die etwas auf ältere Traditionen achteten, auch in Gesamtengland, in Großbritannien immer lebendig geblieben ist. James Macmillan bezieht sich vor allen Dingen auf einen Komponisten der Renaissance, Robert Carver, der eben noch das ganze katholische Programm komponiert hat, vor allen Dingen Messen und Motetten, also ein sehr katholischer Komponist, ganz in der gesamteuropäischen Tradition. Den schätzt James Macmillan außerordentlich hoch ein und der spielt auch in der 4. Sinfonie eine Rolle. Da werden nämlich Zitate gebracht aus einer großen Messe von Robert Carver. Und diese Zitate, die fügen sich eigentlich ganz zwanglos in die musikalische Umgebung ein. Katholisch ist an dieser Sinfonie vielleicht auch, dass sie eine Art klangliches Panorama ist. Also es ist ein ganz weit ausholendes Stück, in dem ganz, ganz viele Elemente ihren Platz finden. Auch eine sehr farbige Instrumentation gehört dazu und eine gewisse stilistische, Katholizität, also eine gewisse Toleranz und Offenheit gegenüber allen möglichen Einflüssen. Ein ganz spezielles katholisches Element kann man vielleicht auch darin sehen, dass James Macmillan in dieser Komposition die Glockeninstrumente bevorzugt. Daneben gibt es auch Gongs und Gong-ähnliche Instrumente. Und das ruft schon von Anfang an einen ausgesprochen sakralen Charakter hervor. Also man hat manchmal das Gefühl, dass man wirklich sich in einer gottesdienstlichen Handlung befindet, obwohl es eben auch wiederum eine ganz normale Orchestersymphonie für den Konzertsaal ist. Diese Symphonie dauert knapp 40 Minuten, besteht aber nur aus einem einzigen Satz, ist also nicht aufgeteilt wie sonst Symphonien in 3 oder 4 Sätze. Zwar kann man deutlich einzelne Teile unterscheiden, aber das Ganze hat doch einen großen Zug, der durch die gesamte Musik geht und eben auch die Spannung über diese ganz lange Zeitstrecke wach hält. Es ist manchmal so eine Technik wie bei Bildern, die übermalt werden. Also man hat mehrere musikalische Schichten, die dann so übereinander gelegt werden. Das geht dann auch wieder zurück. Manchmal wird der Satz dann auch ganz dünn und nur noch eine Schicht bleibt übrig. Aber dann gibt es auch wieder Steigerungen, Entwicklungen, wo nach und nach andere Schichten hinzutreten. Und an den ganz besonders klangmächtigen Stellen hat man also sehr viele dieser Schichten, die gleichzeitig erklingen. Die Musik von Robert Carver, also diese Zitate aus dessen Messe, die lösen sich dann aus diesem Schichtenkonglomerat heraus und sind aber meistens auch nicht so, dass sie ganz allein für sich stehen, sondern auch da kommen noch andere Klangelemente hinzu. Wenn die Streicher dann das Carver-Zitat spielen oder die Zitate, dann hat das schon so auch einen chorähnlichen Klang, obwohl es keine Menschenstimmen gibt in dieser Sinfonie. Aber man hat doch teilweise das Gefühl, dass man eben wirklich in der Kirche ist und dann Carver gesungen hört. Die Glocken, wie gesagt, die verstärken das noch und sie sind vor allen Dingen eine gute Introduktion in das Stück und auch ein guter Ausklang. So ungefähr wie zu Beginn einer Messe dann eben die Glocken läuten und beim Auszug bei feierlichen Gelegenheiten dann eben noch einmal. Die Suite, die Planeten, ist das berühmteste Werk von Gustav Holst, ein englischer Komponist mit einer sehr, sehr langen und komplizierten Vorfahrengeschichte. Schon der Name deutet an, dass dabei auch deutsche Vorfahren waren, daneben noch schwedische, russische und noch ein paar andere. Holst aber verstand sich jedenfalls als englischer Komponist und hat auch die größte Zeit seines Lebens in England verbracht. Er hat es nicht ganz einfach gehabt, als Komponist anerkannt zu werden, hat sich in verschiedenen Metiers versucht und landete schließlich an einer Mädchenschule, die den Vorteil hatte, dass es da einen schalldichten Raum gab. Und er als Musiklehrer hatte eben freien Zugang zu diesem schalldichten Raum. Und das waren ideale Bedingungen dafür, dass er dann seine Suite Die Planeten komponieren konnte. Ein gewaltiges Werk von über einer Stunde Spieldauer. Und da geht es eben wirklich um die Planeten, aber weniger in astronomischer Hinsicht, sondern in astrologischer. Es war ja schon so in der Antike, dass die Planeten bestimmten Gottheiten zugeordnet worden sind und dann entsprechend auch Eigenschaften hatten. Und darauf hat sich Holst bezogen. Er hat diese Symphonie, kann man fast sagen, diese symphonische Suite, während des Ersten Weltkriegs geschrieben und man hat gleich schon gedacht, dass der erste Satz, nämlich Mars, der Bringer des Krieges, ein Bezug auf die Weltkriegssituation sei, aber Holst hat sich mit diesem Stück schon kurz vor Ausbruch des Krieges beschäftigt, was allerdings doch heißen kann, dass das damals so ein bisschen in der Luft lag, die Kriegsstimmung. Man hat jedenfalls immer gefunden, dass dieser erste Satz Mars ziemlich genau auch das Maschinenhafte, das ja das Neue am Ersten Weltkrieg war, darstellt und die Musik da mal wieder vorgeahnt hat, was dann später in der Realität wirklich passiert ist. Dieser Satz hat eine große Karriere gemacht als Vorbild für allerlei Filmmusik, wie überhaupt die ganze Suite, aber Mars, der Bringer des Krieges, eben ganz besonders. Also wenn Ihnen da einiges bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass Sie das bestimmt schon mal in irgendwelchen Filmen auch gehört haben. Vielleicht nicht immer ganz genau in der Version von Holst, aber doch zumindest sehr ähnlich. Auf den Mars, den Bringer des Krieges, folgt dann die Venus, die Bringerin des Friedens. Und das ist natürlich ein wunderbarer musikalischer Gegensatz nach dieser aufgeregten, maschinenhaften Marsmusik, dann die ganz friedliche, sanfte Venusmusik. Da entspricht die Reihenfolge nicht so ganz dem Abstand der Planeten von der Sonne. Eigentlich müsste der Merkur zuerst kommen. Das ist ja der sonnennächste Planet, dann die Venus und dann erst der Mars. Aber Holst hat wahrscheinlich auch aus astrologischen Gründen Merkur und Mars vertauscht, sodass der Merkur erst an dritter Stelle kommt. Und Merkur ist nun wirklich auch wie in der Antike der geflügelte Götterbote. Der wird ja meistens auch so mit Flügeln dargestellt. Und das ist für die Musik natürlich ganz wunderbar. Also die fliegt dann auch so richtig. Es ist fast so eine Art Scherzo. Sehr flüchtige, fliegende, schnelle, sehr pikante Musik. Dieser Merkur ist ja auch der Gott der Diebe, was einen auch nicht so wundern kann. Nämlich wenn man fliegen kann, dann ist das Diebstählen natürlich viel, viel leichter. An vierter Stelle dann der Jupiter. Und der Jupiter hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er ist nämlich besonders fröhlich. Das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, weil Jupiter doch der Göttervater ist und dem da eigentlich doch eher so Ernst und Strenge anstehen. Aber vielleicht hat Holst auch an die ganzen Eskapaden von Jupiter gedacht, an seine ganzen Liebschaften. Also muss er wohl doch auch zumindest zeitweise ein fröhlicher Typ gewesen sein. Und das hört man dann eben in der Musik. Dann kommt wieder ein großer Gegensatz, nämlich es folgt Saturn, der Bringer des Alters. Und das Alter hat nun auch seine nicht so angenehmen Seiten. Das heißt, die Saturn-Musik ist dann eher langsam, melancholisch. Saturn und Melancholie hängen ja traditionell sehr, sehr eng zusammen. Aber gerade dieser Satz ist ganz wunderbar und fantasievoll gestaltet und soll eben auch der Lieblingssatz von Gustav Holst gewesen sein. Dann kommt zunächst Uranus. Uranus ist der Magier und ist vielleicht kein Zufall, dass die Musik fast ein bisschen ähnlich klingt wie die Musik zum Zauberlehrling, zu Goethes Ballade von Paul Dukas. Also dieser Magier ist jedenfalls eher einer von der aktiven Sorte. Der scheint da allerhand Zaubersprüche zu murmeln und es scheint auch allerhand zu geschehen, wobei man eigentlich von der Musik ja auch nicht genau sagen kann, um welche Art von Zauberei es sich handelt. Aber es liegt eben doch in der Luft, dass die Atmosphäre so erfüllt ist von Zauberei, von Sprüchen und eben auch von zauberhaften Begebenheiten. Den Schluss bildet Neptun, das ist der Mystiker. Und da hat sich Holst ausgedacht, dass man die Mystik natürlich ganz, ganz leise präsentiert. Also es ist wirklich eine sehr kontemplative Mystik, so fast eine Art Yoga-Übung, wenn man so will, in heutiger Zeit. Und es gibt da auch einen Frauenchor, der die Atmosphäre nochmal ganz besonders steigert und eben ins Mystische auch hebt. Aber alles findet eben im Pianissimo statt. Das ist für so ein großes Werk ja vielleicht etwas ungewöhnlich, wenn man da einen großen krönenden Abschluss erwartet hat, aber solche Pianissimo-Schlüsse gab es eben durchaus auch schon vorher, ziemlich kurz vorher etwa in Gustav Mahlers 9. Symphonie, die Holst vielleicht gekannt hat. Holst wusste noch nichts davon, dass es dann noch einen weiteren Planeten geben sollte, nämlich 1930 wurde der Pluto entdeckt. Musik zu dem gibt es nicht und inzwischen ist der Pluto ja auch wieder degradiert worden. Also er gilt inzwischen nicht mehr als vollwertiger Planet. Trotzdem haben einige Komponisten versucht, die Suite zu vervollständigen und einen Pluto-Satz zu komponieren. Was auch fehlt, ist natürlich die Erde, aber diese ganzen Planeten werden natürlich von der Erde aus betrachtet und die kommt nicht selber vor. Sonst wäre es interessant, welchen Charakter, welchen fast menschlichen oder göttlichen Charakter Holst eben ansonsten der Erde vielleicht zugesprochen hätte. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 22. November um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.